Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Musterkind. Mein Name ist Stefanie Lopez von Familienbande. Ich spreche in jeder Folge zum Thema Erziehung und familiäres Zusammenleben, mal allein, mal mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Ich spreche über Themen, die mich bewegen, als Mutter und als Elternberaterin. Es gibt auch Folgen, in denen ich Fragen beantworte, die ihr mir schicken könnt. Mir geht es darum, wie wir Abstand nehmen können vom Bild eines Musterkindes, um unsere Kinder zu begleiten in ein selbstbestimmtes und glückliches Erwachsenenleben. Ich gebe keine schnellen Tipps zum Umgang mit Kindern, sondern vielmehr Leitgedanken als Kompass mit auf den Weg. Weil ich glaube, dass wir alle unsere ganz persönliche Art und Weise finden müssen, Eltern zu sein, jenseits von Mustern. Mein größtes Anliegen, dass sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern verbessern. Dass das Verständnis wächst für unsere Kinder, aber auch für uns selbst und dass wir so wieder mehr die GestalterInnen unseres Familienlebens sind. Viel Spaß beim Zuhören. Trigger. Warum uns bestimmte Eigenschaften unserer Kinder fast wahnsinnig machen. Heute geht es wieder um ein Anliegen von einer Zuhörerin. Und zwar hat mich eine Mutter angeschrieben mit dem Thema, meine Tochter, 14 Jahre alt, ist oft sehr aggressiv und ich kann das gar nicht aushalten. Ich verliere sogar langsam meine Zuneigung und Nähe zu ihr. Ich verstehe nicht, wie man so aggressiv sein kann und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ausgehend von dem Anliegen mache ich eine Folge zum Thema, was kann ich tun, wenn ich vom Verhalten meines Kindes stark getriggert bin. Und das ist ein Thema, da habe ich auch schon zu geschrieben oder gesprochen, vor allem auch in der Folge, was Mensch braucht, wie unsere Kinder Selbstwert erlangen. Und ich würde heute aber gerne eine ganz eigene Folge nochmal zu dem Thema machen, weil ich das sehr wichtig finde und weil es auch ein sehr komplexes Thema ist. Und da möchte ich ein paar Hintergrundinformationen auch zu mitteilen und das ein bisschen ausführlicher heute angehen. Weil auch in den Workshops deutlich wird, dass es einfach ein Thema ist, das immer wieder aufkommt als Eltern mit den eigenen Kindern. Ich mache also eine allgemeine Folge zum Thema Trigger und gehe aber natürlich immer wieder auch auf das konkrete Beispiel von dieser Frage ein. Und ich halte das für sinnvoll, das im Großen einmal sich anzugucken, weil wenn ich etwas nicht aushalten kann, also wenn ich sehr starke Gefühle entwickle wegen des Verhaltens meines Kindes, dann ist es immer ein Anzeichen dafür, dass ich getriggert bin und das bedeutet, dass ich immer in der Vergangenheit suchen muss und nicht im Heute. Ob das ums Thema Aggression geht, wie jetzt in dem Fall, oder um das Thema Schule oder auch um das Thema Mithilfe im Haushalt. Das klingt dann so klein, aber wenn mich das stark belastet oder starke Gefühle in mir auslöst, dann hat es vielleicht mit Themen zu tun, wie ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich nicht gesehen. Und das ist dann ein Thema aus der Vergangenheit und kein Thema, was wirklich mit dem Thema, mein Kind hilft nicht im Haushalt, zu tun hat. Genau, deswegen halte ich das für sinnvoll, wenn ich sehr starke Gefühle bei irgendwas entwickle, einmal einen Rückblick zu machen und zu schauen, woher kenne ich das vielleicht. Also wenn starke Gefühle hervorgerufen werden, dann würde ich einmal empfehlen, die Pausentaste durchatmen und dann die Pausentaste Innenperspektive zu drücken. Bei mir gibt es ja diese 4 Pausentasten, die anderen beiden kommen nachher. Aber erstmal würde ich sagen, Pausentaste durchatmen heißt, ich halte inne und nehme überhaupt wahr, dass gerade etwas in mir vorgeht, was nicht mit der aktuellen Situation zu tun hat. Und Innenperspektive heißt dann, ich beleuchte mich einmal von innen und schaue, okay, aber wo kommt es denn eigentlich her oder was bedeutet es denn gerade? Und zum Thema Aggressionen beim Kind, also wenn es darum geht, dass mein Kind sehr aggressiv ist und ich das kaum aushalten kann oder das Gefühl habe, dass ich wirklich richtig die Nähe verliere zum Kind, wie das jetzt in dem Beispiel auch der Fall ist, dann würde ich eben einmal innehalten und reflektieren, um diesem Gefühlszustand nicht ausgeliefert zu sein, sondern das, was passiert, ins Bewusstsein zu holen und wirklich zu wissen, das hat mit mir zu tun, das hat nichts mit meinem Kind zu tun und nicht gleich den Blick eben aufs Kind oder auf die Beziehung zu lenken. Also erstmal auf mich schauen und im zweiten Schritt kann ich dann schauen, was ist beim Kind eigentlich los? Also das ist die Pausentaste Perspektivwechsel, zu gucken als nächste Frage, wieso ist sie so sauer? Was ist da eigentlich in dem Leben los oder im Alltag oder in der Familie? Wenn ich erstmal aber mein eigenes angeschaut habe, dann habe ich überhaupt erst wieder die innere Freiheit, meine Ohren zu öffnen und wirklich zuzuhören. Dafür muss ich meine Themen einfach geklärt haben. Und dann kann ich auch schauen, was ist vielleicht in der Beziehung zwischen uns los? Das ist die Pausentaste Helikopterperspektive. Also einmal nach oben fliegen mit dem Helikopter und den Blick von oben auf die Beziehung zu werfen und schauen, was kann ich tun, wie kann ich die Situation ändern, vielleicht auch zwischen meiner Tochter und mir. Und das geht aber eben einfach nicht, wenn ich so tief in meine eigenen Gefühle verstrickt bin. Und was ich auch noch dazu denke, wenn da so ein Triggerpunkt ist beim Thema Aggression und ich möglicherweise meine eigenen Aggressionen unterdrücke, weil ich das vielleicht für was Negatives halte, das steht jetzt nicht in der Frage drin, aber das ist eine Idee, das könnte einfach sein, dann kann es auch sein, dass das Kind die Aggression für mich auslebt, weil ich sie eben unterdrücke. Und das wäre dann sowas wie eine spiegelverkehrte Kooperation. Also das Kind kooperiert mit mir spiegelverkehrt, indem es das tut, was ich nicht tue und ist damit ja auch dann total überfordert. Dann ist das vielleicht ein Familienthema, das immer wieder weitergegeben wird, das Thema Aggression. Weil das kann ja zum Problem werden, wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Also in den Griff bekommen im Sinne von meine Aggressionen konstruktiv auszuleben. Das kann aber auch zum Problem werden, wenn ich die Aggression unterdrücke und meine Gefühle von Wut, die ja mit Grenzüberschreitung oder so zu tun haben, einfach unterdrücke. Genau, also der erste Schritt wäre eben, in der Psychologie heißt das Emotionen mentalisieren. Und das bedeutet, auf achtsame Weise die eigene innere psychische Verfassung wahrnehmen, einordnen und darüber reflektierend nachdenken. Und dabei kann ich mir Fragen stellen, zum Beispiel die Fragen, werden Gefühle getriggert, die ich aus anderen Kontexten kenne, zum Beispiel als Kind? Also löst das Verhalten meines Kindes Erinnerungen und negative Gefühle aus der Vergangenheit aus? Um mich dann zu fragen, was habe ich als Kind erlebt? Also kenne ich das Thema? Als Beispiel jetzt beim Thema Aggression, wie wurde in meiner Familie mit Aggressionen umgegangen? Welche Rolle hat Wut gespielt? War ein Elternteil vielleicht sehr aggressiv, vielleicht sogar gewalttätig? Assoziiere ich dann mit Wut also Gefahr und ausgeliefert sein? Oder mussten in meiner Familie Aggressionen unterdrückt werden, weil niemand Wut zeigen durfte? Haben alle also ihre schlechten Gefühle eher weggelächelt und verdrängt? Dann kann das in mir ja auch was auslösen. Und mit diesen Fragen kann ich anfangen, mich auf die Reise zu machen, was dieses Thema mit mir zu tun hat. Und wenn es also so ein Thema gibt, was mit der Vergangenheit verknüpft ist, dann sind ja trotzdem im Heute die Gefühle manchmal sehr, sehr stark. Und das höre ich jetzt auch aus der Frage raus. Und das kennen wir vielleicht auch alle, dass wenn wir so starke Gefühlsreaktionen haben auf das Verhalten des Kindes, dass wir das selber auch gar nicht immer verstehen, warum das jetzt so starke Gefühle bei uns auslöst und zum Teil ja auch sehr ablehnende Gefühle gegenüber dem Kind. Und das ist ja auch erschreckend, erstmal so zu empfinden. Und deswegen würde ich jetzt einmal gerne das einordnen und eine Erklärung geben, auch darüber, was im Gehirn passiert. Also was passiert mit mir, wenn ich so starke ablehnende Gefühle, negative Gefühle gegenüber meinem Kind habe? Ja, das hatte ich ja schon gesagt, das ist dann verknüpft mit der Vergangenheit, mit der eigenen Kindheit. Und da ist ja die Frage, warum lösen denn Dinge, die in der Kindheit passiert sind, so starke Gefühle bei uns aus im Heute, wenn wir sie nicht verarbeitet haben? Und ich denke, wenn wir den Zusammenhang besser kennen und die Verantwortung dann auch dafür übernehmen, dann werden wir wahrscheinlich auch versuchen, uns da mehr zu kontrollieren. Also wenn wir die Verantwortung auf das Kind übertragen, weil uns selber nicht bewusst ist, woher das bei uns kommt, dann sagen wir vielleicht so Dinge wie, ja, nie machst du das und das oder immer muss ich oder wegen dir fühle ich mich so oder so. Und dann schreien wir und motzen wir viel eher unser Kind an oder verstricken uns in Machtkämpfe oder Streitereien und bis zu dem Punkt, wo wir vielleicht die Beziehung zum Kind tatsächlich verlieren oder fast verlieren, ja, dann kann das zu so einem Kreislauf werden. Dann haben wir wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, weil wir uns so verhalten haben. Dann rechtfertigen wir unser Verhalten wieder, weil das Kind auch wirklich einfach schwierig ist. Und so kann es passieren, dass es so ein heilloses Durcheinander in unserem Kopf ist und in unserem Gefühl. Und es ist auf jeden Fall für uns dann meistens so, dass wir überwältigt sind von diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, die wir nicht mehr sortiert und reguliert bekommen. Und das ist das, was ich jetzt gerne einmal sortieren würde oder mit einem Blick von oben betrachten würde. Und deshalb erstmal eine Info dazu. Was passiert denn im Gehirn, wenn negative Kindheitserfahrungen, die uns überfordert haben und in denen auch niemand da war für uns, wenn wir die nicht verarbeitet haben, was passiert dann, wenn wir daran erinnert werden im Heute, also wenn wir getriggert werden? Und das erkennen wir eben daran, wenn die Gefühle und das Verhalten nicht mehr der aktuellen Situation angemessen sind. Und ich mache das jetzt mal an einem ausgedachten Beispiel fest. Also wenn es jetzt darum geht, dass Aggressionen mich triggern, die Aggressionen meines Kindes, dann kann es sein, wenn ich einmal den Blick in die Kindheit werfe, mein Vater hat mich zum Beispiel regelmäßig angebrüllt, vielleicht auch körperliche Gewalt ausgeübt. Meine Mutter hat nicht eingegriffen. Vielleicht sagt die auch noch, ja, das musst du auch verstehen, der hat ja auch Stress, du musst ein bisschen Rücksicht nehmen und dich besser benehmen. Dann passiert das auch nicht. Und dann habe ich eine Situation als Kind, in der ich Angst habe, weil jederzeit was passieren kann, in der ich mich ausgeliefert fühle, gedemütigt fühle. Es fühlt sich unglaublich ungerecht an und ich fühle mich unverstanden und allein, weil keine Person da ist, die sagt, das ist nicht okay. Und das schmerzt natürlich zutiefst, so behandelt zu werden. Und wenn ich weiß, dass das meine Eltern sind und ich auf sie angewiesen bin und da auch mein Leben verbringen muss, dann muss ich als Kind diesen Teil meiner Gefühle verdrängen, weil ich das nicht ertragen kann. Ich kann die Situation als Kind nicht verarbeiten, ausgeliefert zu sein, da, wo ich eigentlich Schutz und Zuwendung brauchen würde. Und was passiert dann im Gehirn? Also das Gehirn funktioniert so, dass einmal die sensorischen Informationen erstmal eindringen, also hören, sehen, alles, was wir wahrnehmen. Und die treffen einen beim Thalamus und werden dort verarbeitet. Und dann werden sie zur Amygdala weitergeleitet. Das ist ein anderer Teil vom Gehirn. Und die Amygdala, die ist zuständig, die emotionale Bedeutung einzuschätzen. Also wenn es eine Wahrnehmung von Bedrohung gibt, dann sendet die Amygdala eine Anweisung, Stresshormone auszuschütten an den Hypothalamus, damit der Körper sich darauf vorbereiten kann, sich gegen diese Gefahr zu verteidigen. Und das nennen Neurowissenschaftler den niederen Weg. Und dieser niedere Weg ist wichtig, weil wenn ich wirklich in Gefahr komme, muss ich ja sehr schnell und unmittelbar reagieren. Und dann habe ich ja keine Zeit, darüber nachzudenken. Wenn ein Raubtier kommt, muss ich wegrennen. Wenn ein Auto kommt im Heute, dann muss ich zur Seite springen. Und dann gibt es den hohen Weg. Und der braucht eben einige Mikrosekunden mehr. Der verläuft dann nochmal über andere Gehirnbereiche, über den Hippocampus zum Präfrontalkortex. Und da gibt es eine bewusste und detaillierte Deutung. Und im Beispiel jetzt vom Vater, der seine Aggressionen am Kind auslebt, da ist es so, dass die Amygdala permanent Alarm und Stress aussendet, weil die Tatsache ist, ich bin alleine und nicht in Sicherheit. Ich lebe also in permanenter Gefahr. Das heißt, es werden auch ständig Stresshormone ausgeschüttet. Und es ist was anderes, wenn ich als Kind einmalig in einer Gefahrensituation war, aus der ich rausgekommen bin und danach finde ich Schutz und Trost bei meinen Eltern, dann war das eine Situation und ich habe Trost erhalten und diese gefährliche Situation wurde nicht von meinen Eltern ausgelöst. Das heißt, es sind nicht meine Eltern, die mir das antun. Und das soll nochmal deutlich machen, dass ich im Dauerstress lebe, wenn ich bei aggressiven Eltern oder einem aggressiven Elternteil aufwachse oder unter anderen für das Kind ungünstigen Bedingungen. Das ist also massiver Stress, dem ich permanent ausgesetzt bin und der tiefe Spuren im Gehirn hinterlässt. So, und wenn ich das jetzt nochmal verbinde mit der Frage von der Zuhörerin und nochmal ins Heute zurückgehe, wenn ich so Bedingungen als Kind hatte mit dem Thema Aggression, dann kann es eben sein, dass wenn mein Kind heute starke Aggressionen hat, also ein starkes aggressives Verhalten zeigt, dass das für mich dann, weil die Amygdala bei Wut und wütendem Verhalten Stresshormone aussendet, dass die Aggression meines Kindes heute für mich Gefahr und ausgeliefert sein bedeutet. Weil die Erinnerungen, die sind einfach gespeichert im Gehirn, wenn die nicht verarbeitet sind. Und die Gefahr des Kindes, das dem cholerischen Vater ausgeliefert war, die springen dann heute wieder an. Und auch wenn ich weiß, dass ich heute nicht mehr in Gefahr bin und dass ich die Mutter bin und nicht die Tochter, hilft dieses Wissen nicht, weil auf diesem niederen Weg trotzdem diese Gefahr gemeldet wird. Und das ist eine Reaktion, die dem Unbewussten entspringt und nicht dem bewussten Teil des Gehirns. Und das ist beim Eisberg, der vielleicht 10% über Wasser ist und 90% unter Wasser, sind es diese 90% unter der Wasseroberfläche. Dieser unbewusste Teil, der im Dunkeln liegt, den wir nicht sehen und wahrnehmen. Und dieser unbewusste Teil, das ist so stark oder die Stresshormone, die ausgesendet werden, das schlägt sich in körperlichen Reaktionen nieder. Also der Puls erhöht sich, der Körper spannt sich an und da ist das logische Denken tatsächlich ausgeschaltet. Das ist ein Notfallprogramm, was angeht, das ich nicht steuern kann, weil es diese direkte Verbindung gibt, ohne Zugriff auf den denkenden Teil vom Gehirn. Und das ist ja ein sehr wichtiger Mechanismus, dass wenn wir in Gefahr sind, dass wir direkt reagieren können. Und wenn aber die Deutung der Gefahr durch die Amygdala zu intensiv ist und oder die Filterung der höheren Gehirnbereiche zu schwach, was als Folge von Trauma passiert, dann verliere ich die Kontrolle über diese automatische Notfallreaktion, die ja wirklich nur im Notfall anspringen soll. Und das kann dann wiederum zu Erstarrung oder zu großer Aggression bei mir selber führen. Und wenn ich ständig im Notfallmodus bin, das ist ja auch zudem wahnsinnig anstrengend, dann komme ich nicht zur Ruhe, ich schlafe vielleicht auch schlecht, ich habe einen Grundzustand von Erregung, ich kann meine Gefühle nicht gut regulieren und Gefühle der anderen versetzen mich dann eben auch in Erregung sehr schnell. Und ich vertrage insgesamt nicht so viele Reize, die auf mich einwirken. Und das ist eben, was passiert, wenn in der Kindheit Trauma passiert ist, das im Gehirn abgespeichert ist. Und wenn ich daran erinnert werde, dann kommt das Gefühl in mir so hoch, als wäre ich noch in dieser Kindheitssituation. Also das ist das, was das Gehirn macht. Das versetzt mich in genau die gleiche Situation, die ich als Kind erlebt habe. Und mein Gehirn kann das nicht mehr trennen. So, das ist erstmal die Erklärung dafür, weil ich das sehr hilfreich finde, zu verstehen, was passiert denn eigentlich und warum passiert das eigentlich so. Ich finde, das ist schon mal so der erste Schritt, um das vom Kind wegzunehmen. Und dann ist die Frage, was kann ich tun, wenn ich so getriggert bin? Und das hatte ich ja schon gesagt, ich kann die Pausentaste drücken und dann kann ich mich selbst wahrnehmen und mir sagen, aha, das passiert also gerade. Meine Amygdala sendet Alarm, es droht aber gar keine Gefahr. Ich kümmere mich also drum, ich weiß, wo das herkommt und ich werde üben, meine Reaktionen nach innen zu reflektieren und zu heilen, indem ich das einordne. Und nach außen kann ich dann üben, meine Reaktion zu kontrollieren und auch zu verändern, um dann meiner Tochter gegenüber oder meinem Kind gegenüber anders reagieren zu können. Und das ist ein bisschen wie mit der Taschenlampe eben diesen unteren Teil vom Eisberg beleuchten, um immer mehr davon über die Wasseroberfläche zu bringen. Und es können ja auch noch andere Themen sein, die mich beim Kind triggern. Zum Beispiel, wenn ich das Kind als sehr fordernd oder undankbar empfinde. Wenn mich das zum Beispiel rasend macht, dann kann es sein, dass ich selbst wenig bekommen habe und damit auch sehr alleine war. Oder es kann sein, dass das Kind viel von mir fordert und dass mich das richtig wütend macht. Und dann kann es sein, dass über meine Grenzen immer wieder gegangen wurde und dass es nie genügt, was ich tue. Das könnte so ein Glaubenssatz sein. Oder das Kind ist laut und ich musste immer leise sein, deswegen reagiere ich dann über und kann das nicht aushalten. Oder es kann sein, mein Sohn zeigt so ein männliches Gehabe und das triggert mich, weil ich nicht will, dass der ein Macho wird. Und da kann die Frage sein, was sind denn meine Erfahrungen mit männlichen Vorbildern? Wie ist denn mein Role Model? Und welchen Einfluss hat das vielleicht auf mein heutiges Männerbild? Weil wenn ich da keine Triggerpunkte habe, dann kann mein Sohn ja einfach sich ausprobieren in seinem Jungssein und seine männlichen und weiblichen Seiten entdecken. Und wenn mich das aber stark triggert, dann ist halt die Frage, wo kommt das vielleicht her? Und ich erzähle jetzt mal von einem eigenen Beispiel von mir, wo ich so einen Aha-Moment hatte. Und zwar, da war meine Tochter 7 und die hat immer wieder so einen herablassenden Ton gehabt. Und für mich war das so wahnsinnig verletzend und ich habe überhaupt keinen Umgang damit gefunden. Und am Tiefpunkt habe ich ihr dann irgendwann gesagt, wenn du so mit mir sprichst, dann verlieren wir uns. Wir werden uns verlieren, wenn du so mit mir redest. Und dann war ich beim DIF, wo ich ja jetzt auch meine Ausbildung zur Familientherapeutin mache, bei einem Tagesworkshop und habe mich dazu beraten lassen. Und Christine Ordnung hat mir dann gesagt, du kannst doch nicht deiner Tochter die Verantwortung für eure Beziehung geben. Und dann hat sie mich gefragt, kennst du das irgendwoher, dass jemand so mit dir spricht? Und dann habe ich tatsächlich sofort angefangen zu weinen und gesagt, ja, das kenne ich, meine Mutter hat so mit mir geredet. Und das war eine ganz kurze Beratung, die ganz tiefgreifend, was sie mir verändert hat und wo ich dieses Aha-Erlebnis zum Thema Trigger einfach total hatte. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause und konnte dieses Thema von meiner Tochter trennen. Also einmal konnte ich mir diesen Schmerz angucken und mich darum kümmern. Und ich habe auch mit meiner Tochter darüber geredet, warum mich das so verletzt. Ich habe ihr ein bisschen was von meiner Kindheit erzählt und ihr einfach erklärt, dass ich an der Stelle ganz empfindlich bin. Einfach damit sie Bescheid weiß. Und so haben wir einen super Umgang gefunden. Also ich habe diesen Trigger nicht mehr. Wenn mich das verletzt, dann kann ich mich um mich selber kümmern. Und sie weiß aber auch Bescheid, sodass ich auch mal sagen kann, oh, du weißt, so ein Ton ist für mich wirklich schmerzhaft. Und mit dieser Erkenntnis, dass mich das eigentlich sehr traurig macht und sehr schmerzt, ist sofort auch die Härte weggegangen. Und in mir ist es ganz weich geworden. Und ich weiß, es hat nichts mit meiner Tochter zu tun. Und dann kann ich auch aus der Erwachsenenperspektive eben mit ihr reden und sagen, ich will nicht, dass wir in so einem Ton in dieser Familie miteinander umgehen. Das ist einfach was ich für die ganze Familie als Wert nicht möchte. Wenn ich das also erkenne und wahrnehme, dann kann ich wieder zu diesem Gefühl von Weichheit kommen, bei dem ich aber auch nicht wegfließe, bei dem ich mich nicht komplett mit dem Kindheits-Ich identifiziere oder da so ganz reinrutsche, sondern im besten Fall schaffe ich irgendwann eine Trennung, dass der Erwachsenenanteil in mir sich um den Kindheitsanteil kümmert. Also durch die Erkenntnis schaffe ich schon eine kleine Trennung zwischen den beiden Anteilen. Und am Anfang empfinde ich das vielleicht auch nur minimal oder habe eine Ahnung davon, dass es diese beiden Teile gibt und kann aber mit dieser Pausentaste und mit dem Aha schon mal damit anfangen. Und wenn ich dann immer geübter bin, weil ich es mir immer öfter klar mache und mich auch selbst dann tröste, desto besser kann ich da drin werden. Also ich merke, dass ich das schon eine ganze Weile übe und immer besser schaffe, diese beiden Anteile in mir auseinander zu bringen und der eine Teil kann sich dann um den anderen kümmern. Das heißt, wenn ich spüre, dass ich getriggert bin, dann kann ich einmal in mich spüren und gucken, wann habe ich das Gefühl zum ersten Mal erlebt, wo kommt das her? Und dann kann ich den Legostein auf der Zeitleiste in die richtige Position schieben, diese Verbindung zu dem Ursprungsgefühl einmal herstellen. Und die große Frage ist jetzt aber auch, wie kann ich denn unterscheiden, ob es um was Vergangenes geht oder ob es nicht doch ums Jetzt geht? Und da habe ich ein paar Erkennungsmerkmale zusammengefasst. Die sind aus dem Buch Zeit für Gefühle von Diana und Michael Richardson. Da geht es eigentlich um Partnerschaft und ich übertrage das jetzt mal auf die Eltern-Kind-Beziehung, weil in dem Kapitel, um das es jetzt geht, da geht es um die Trennung von Emotionen und Gefühlen. Und im normalen Sprachgebrauch wird das ja synonym verwendet und es ist aber eben nicht dasselbe. Und Emotionen haben ihre Wurzel immer in der Vergangenheit und Gefühle beziehen sich auf die Gegenwart. Die beiden haben eben Merkmale zusammengetragen, um zu erkennen, wann handelt es sich denn um eine Emotion. Und die Emotion hat eben nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun, sondern mit Erlebnissen aus der Vergangenheit. Und die Merkmale sind, das Gefühl haben, vom anderen abgetrennt zu sein und die andere Person scheint weit weg zu sein. Der anderen Person die Schuld geben für mein Gefühl, mich selbst zurückziehen und mich verschließen, angespannt sein im Körper, ein Gefühl von Taubheit und oder Schmerz, Erschöpfung, das Gefühl, alleingelassen, einsam und abgelehnt zu sein, selbstgerecht sein, Recht haben zu wollen und wollen, dass die andere Person es einsieht, mich falsch verstanden fühlen und dass das, was ich tue, für selbstverständlich gehalten wird. Die negativen Gedanken drehen sich im Kreis, Themen und Muster wiederholen sich, ein Gefühl von Hilflosigkeit und ausgeliefert sein, also mich als Opfer fühlen. Der Gefühlszustand hat mich im Griff. Wollen, dass die andere Person sich ändert. Und die eigene Reaktion und die Gefühle selbst nicht verstehen und schwer steuern können. Das sind jetzt Merkmale für Emotionen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn ein Gefühl? Und ein Gefühl ist eine angeborene Fähigkeit. Das ist ein Vorgang, der unmittelbar passiert und wir fühlen von Anfang an, wenn wir auf die Welt kommen, ob wir etwas mögen oder nicht, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Also wir fühlen Hunger, Wärme, Kälte, Schmerz, Lust, aber auch Verlassenheit, Geborgenheit, Zufriedenheit und so weiter. Und diese Gefühle sind auch bei allen Menschen sehr ähnlich. Also wir mögen keinen Hunger oder Schmerz, aber wir mögen Geborgenheit oder Zufriedenheit. Und egal, wie unterschiedlich wir sonst als Menschen sind, das ist etwas, was uns verbindet. Und Emotionen finden statt nicht so unmittelbar, sondern immer durch mentale Vorgänge, also durch denkende Vorgänge. Das sind dann Gedanken, Erwartungen, Meinungen, Einstellungen, Vorstellungen, Wünsche. Das sind alles Dinge, die die Emotionen dann auslösen. Und Emotionen fühlen sich immer extremer an als ein Gefühl. Und das ist auch eine deutlich wahrnehmbare physische Veränderung von Muskulatur, Herzschlag und Atmung, die wirklich auch messbar sind. Und Denkvorgänge können ja aber auch falsch sein oder Täuschungen unterliegen. Und dann sind die ausgelösten Gefühle eben auch falsch. Das heißt, dem eigentlichen Sachverhalt nicht angemessen. Und unsere Fähigkeit, etwas zu fühlen, unterscheidet tatsächlich kaum, ob wir etwas tatsächlich erleben oder ob wir es uns nur vorstellen. Weil im Fall von einem Trigger ist es ja eine Vorstellung davon, dass ich gerade in Gefahr bin. Und es ist ja kein tatsächliches Erleben. Aber die Reaktion ist kaum unterscheidbar davon, wenn wir es selbst erleben würden. Und darauf beruht die Möglichkeit, dass wir ein erwünschtes Verhalten tatsächlich auch mental trainieren können. aber auch die verheerende Wirkung von unrealistischen Gedanken, wie etwa bei Ängsten oder Zwängen oder Depressionen. Und man kann sagen, Emotionen sind extreme Gefühle im Heute, die entstehen, wenn die wirklichen Gefühle in dem Moment, wo sie entstanden sind, nicht ausgedrückt werden konnten. Und deswegen ist es so wichtig für unsere Kinder heute, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können, weil dann nichts stecken bleibt oder hängen bleibt. Das heißt, wir können unseren Kindern helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten und sich dann selbst zu regulieren. Auf die Weise, dass sie ausdrücken dürfen, dass wir die Gefühle einordnen und spiegeln und die Kinder trösten und sie eben nicht ausreden oder abwürgen oder bewerten. Wenn alle unsere Gefühle am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zum Ausdruck kommen würden, dann bin ich überzeugt, dass unsere Welt auch anders aussehen würde und dass die Menschen viel bewusster und friedlicher wären. Weil so Sachen wie Frauenhass oder Fremdenhass, das ist kein normales Gefühl. Das sind nicht empfundene und ausgedrückte Gefühle aus der eigenen Kindheit von Unterdrückung und Aggression. Und das schlägt sich dann einfach bei einem bestimmten Thema nieder oder verknüpft sich mit irgendeinem Thema. Das heißt, dann suche ich mir einen Sündenbock und lege meinen ganzen Hass auf diese Gruppe von Menschen. Und der Hass ist aber eigentlich in der Vergangenheit verortet. Der verbindet sich einfach im Heute mit irgendeinem Thema. Und das heißt, wenn ich jetzt heute als Mutter, um es nochmal zusammenzufassen, starke Gefühle habe auf das Verhalten von meinem Kind, dann kann ich tief graben und mich erinnern, was hat das mit mir als Kind zu tun? Also zum Beispiel beim Thema Aggression in der Ursprungsfamilie beleuchten. Was hat Wut für eine Rolle gespielt? Wie wurde damit umgegangen? Wie ging es mir damit? Wie habe ich mich verhalten als Kind? Und dann vielleicht auch insgesamt das Gefühl von Kleinheit und Bedürftigkeit als Kind nochmal erinnern und mich da auch nachbeeltern. Und ich kann mit meinem Kind auch eben über Themen sprechen. Also da muss ich gucken, wie alt ist mein Kind, was kann ich dem zumuten. Aber mit dem eigenen Kind über die Themen sprechen, die einen belasten aus der Kindheit, kann auch sehr verbindend sein. Und dann ist nicht mehr dieser grüne Elefant im Raum, dass mich bestimmte Sachen triggern und niemand weiß, wieso. Und ich kann mir natürlich auch therapeutische Hilfe holen und da meine Verantwortung übernehmen, dass ich mir Hilfe suche, damit ich das eben nicht beim Kind ablade. Ja, und das ist tatsächlich was, das ist ein andauernder, langer Prozess, diese Bewusstwerdung über die eigenen schädlichen Muster und ihnen dann entgegenzuwirken. Und das ist aber ein Weg, den ich sehr wichtig finde, um die Verantwortung wirklich zu übernehmen als Eltern, die Dinge nicht an die Kinder weiterzugeben. Und da hat mein Sohn letzte Woche was sehr Berührendes gesagt. Der hat zu mir gesagt, danke Mama, dass du das, was du erlebt hast, nicht an uns weitergibst. Ja, und das hat mich sehr verblüfft, dass er das so erkannt hat und gesagt hat, weil er scheinbar schon weiß, dass es das sehr oft gibt und dass er erkennt, was für eine Mühe ich mir gebe, das eben nicht zu tun. Ja, und jetzt am Ende verabschiede ich mich schweren Herzens in eine Podcast-Pause. Ich hatte wahnsinnige Freude mit dem Podcast und ich werde auch ziemlich sicher eine zweite Staffel machen. Nur gerade muss ich für mich selbst sorgen und eine Pause einlegen. Und mein Trigger ist ja, ich kann auch keine Pause machen, ich muss das doch durchziehen. Und deswegen gehe ich dem jetzt bewusst entgegen und werde dann frisch und sortiert zurückkommen. Und bis dahin genieße ich die Vorfreude auf die zweite Staffel. Und ich freue mich, die eine oder den anderen in einem Workshop vielleicht zu sehen. Und ansonsten wünsche ich alles Liebe und ich hoffe, wir hören uns. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle mich gerne weiter. Du kannst mir deine Fragen zum Thema Erziehung schicken, die ich im Podcast beantworte. Am besten über Instagram, familienbande-berlin oder per E-Mail. Gerne kannst du in ein paar Sätzen schildern, um was es genau geht, damit ich mir ein Bild machen kann. Wenn du vertieft an Themen auch praktisch arbeiten möchtest, dann komm doch gerne in einen meiner Workshops oder zu einer Einzelsitzung. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website unter www.familienbande-berlin.de. Ich freue mich auf dich.